Dabei handelt es sich beim Overhead-Projektor, wenn man dem Physik-Nobelpreisträger Edward Purcell glauben darf, doch um, Zitat, die größte Erfindung seit der Kreide. Wie bei so vielen sterbenden Medien sind es erst einmal die Fans, und das heißt die Sammler und Antiquare, die das Wissen beim Übergang ins wissenschaftliche Gedächtnis schützend festhalten. Die österreichische Künstlergruppe Monochrom etwa sammelt nicht nur Bilder, sondern hat dem Overhead-Projektor auch ein Abschiedslied komponiert. Also schauen Sie mal monochrom.at, da kann man das als MP3 runterladen. Und die Wikipedia weiß entgegen der meisten landläufigen Meinung, also falschen Meinung, immerhin, dass der Overhead-Projektor eine Erfindung des Zweiten Weltkriegs ist. Lassen Sie mich also zumindest ein paar Hinweise zu dem loswerden, was intensiverer Nachforschung würdig wäre. Erstens wird man bemerken müssen, dass der Overhead-Projektor nicht wirklich trennscharf erfunden wurde, sondern sich teilweise aus dem Epidioskop herleitete, das seit der vorletzten Jahrhundertwende vor allem in kunsthistorischen Hörsälen sich einiger Beliebtheit erfreute, weil es anders etwa als das Skioptikon mit Auflicht auskam. So konnte man eben einfach alles, was sich auf Papier zeichnen lässt, auch an die Wand werfen, allerdings nicht zugleich zeichnen, während man projizierte. Zweitens wird man dem Umstand nachspüren müssen, dass transparente Folien schon sehr früh im militärischen Kontext Verbreitung fanden. 1908, ist also das früheste mir bekannte Datum, veröffentlicht Ferran Tsiry basierend auf einer Vorlesung in Fort Leavenworth seine Map Maneuvers and Tactical Rights, eine Abart oder Variante des freien amerikanischen Kriegsspiels, dessen Besonderheit es ist, dass der Spieler gegen den Schiedsrichter spielt, der, wie später dann Computer in Kriegsspielen, die feindlichen Truppen rechnet und übernimmt. Dieses Spiel 1908 führte jedenfalls erstmals Folien aus Zelluloid ein, auf die man die Bewegungen und Daten mit Wachsstiften schreiben konnte, ohne das wertvolle Kartenmaterial zu ruinieren. Die schlichte Konsequenz lautet wahrscheinlich, dass wenn man Kriegsspiele zu mehreren spielen will, es praktisch wäre, Epidioskop und Folien zu kombinieren. Und damit man die Folien nicht immer wieder rausnehmen muss, wäre es hilfreich, die Vorlage von unten zu beleuchten, statt, wie beim Epidioskop üblich, von oben. So jedenfalls meine persönliche Vermutung zur Erfindung des Overhead-Projektors, während Ehre 1944 der Naval Air Warfare Center Training Systems Division oder wenig kürzer NAWCTSD zukommt. Ich zeige Ihnen die früheste Abbildung, die ich dazu gefunden habe. Das ist ein Overhead-Projektor aus einem sogenannten Theaterspiel, also einer sehr großen Kriegsspielsimulation, die sich über mehrere Büroräume also erstreckte. Das ist nur ein kleiner Teil. Und Sie sehen, es wird hinten ist ein Offizier im Kämmerchen, der die Folien auflegt. Die beiden Teams, Rot und Red and Blue, reichen ihm also ihre Manöver ein auf Folie. Er legt es in dem Raum ein und dann kommt es durch eine Rückprojektion, wie hier, können dann beide sehen, was passierte. Was nun genau 1944 für diese Emergenz zuständig war, wäre allerdings noch zu erforschen. Möglicherweise ein gewisser Irving Stepsey, der nach dem Krieg bei der Firma Boole Industries anfing und für die Kommerzialisierung des Overhead-Projektors verantwortlich war. Also Boole war der Hauptlieferant für Militär und Polizei. Der interessante Punkt, den es erstmal festzuhalten gilt, ist, dass der Overhead-Projektor ein Gerät ist, mit dem eine Gruppe unter Zeitdruck Entscheidungen trifft, kommuniziert und dokumentiert. Die zivile und damit im gewissen Sinne zweite Erfindung des Overhead-Projektors ist ebenfalls eher einem Zusammentreffen verschiedener Umstände und Technologien geschuldet als einem Erfindertraum, und sie fand im legendären Hause 3M statt. Die eine Komponente ist die Folie, die aus dem Kopiererbereich stammte. 3M hatte 1951 mit dem Model 17 Secretary, hier eine Abbildung, also die Werbung lautet, dass man in 8 Sekunden damit eine Kopie erstellen kann, also ein Thermogerät, das erste Trockenkopiersystem der Welt vermarktet, basierend auf einem Verfahren von Karl Miller 1948 und umgesetzt von Karl Kurmeier, einem Maschinenbauer aus Minnesota. Eines der vielen Probleme war die Spiegelverkehrtheit, die während des Kopierens entstand und die durch das Medium einer Transparenzfolie wieder umgekehrt wurde. Was also beim Kopieren mit diesem Gerät schlichtweg als Neben- oder Abfallprodukt entstand, waren Folien mit Bildern oder Texten drauf, für die man schlichtweg keine Verwendung hatte. Also sorgten nur in einem Umkehrprozess dafür, dass das Ding wieder seitenrichtig ist. Da sie aber als Folie durchsichtig sind, kann man die Folie einfach umdrehen. Und darauf ist natürlich jemand gekommen, ein junger Ingenieur namens Roger Appledore, der auf die glorreiche Idee kam, diese Folien auf einen Beseler ViewGraph Overhead Projektor zu legen und zu erkennen, dass sie leider, Zitat, nur dim and brown an der Wand erscheinen. Ich sage also, das ist der dieser Beseler, Sie sehen, das sind massive, schwere Metallgeräte zu der Zeit. Und die beste Quelle, die ich gefunden habe für die Geschichte des Overhead-Projektors, über die es wirklich absolut nichts gibt, also alle Datenbanken von technikgeschichtlichen Zeitschriften auch durchgeschaut, nichts gefunden. Das Beste ist die Lampendatenbank von General Electric mit den Ersatzlampen. Sie sehen also, unten ist immer welcher Lampentyp, wie viel Volt, wie viel Watt. Durchschnittliche Lebenszeit ist nur 10 Stunden. Also es ist sehr teuer, sowas zu betreiben. Also der Lampenkatalog ist die Fundgrube für Overhead-Projektoren. Es brauchte also, mit dem Dichter zu sprechen, mehr Licht, und das hieß bessere Folien und leistungsfähigere Geräte. Die Folie, ohnehin 3Ms Kerngeschäft, war anscheinend nicht schwierig herzustellen, und ihr früher Großabnehmer war, wie könnte es anders sein, das Militär. Allein das Strategic Air Command verbrauchte für das Durchspielen möglicher Strategien im Kalten Krieg in seinen War Rooms etwa 20.000 Blatt Transparentfolie pro Monat. Die zweite und wahrscheinlich wichtigere Erfindung war ein Verfahren, das fällt auch in Appledores Ressort, ein Verfahren zur Herstellung von hochwertigen Fresnel-Scheiben aus Kunststoff. Ich zeige Ihnen links die Abbildung einer solchen Scheibe aus der 3M-Festschrift, wo ich auch die meisten Informationen hier habe. Eine Fresnelscheibe aus Kunststoff jedenfalls, was erheblich billiger war, als welche in Glas zu schleifen. Durch die höhere Lichtausbeute konnte zudem die Lampenökonomie erhöht werden. Also es ist dann nicht mehr nur 10 Stunden, sondern man kann Lampen halt reintun, die weniger Watt haben, die weniger heiß werden, die dann länger brennen. Und deswegen wiederum konnten die Geräte kompakter und billiger gebaut werden. Ich zeige Ihnen hier, das ist Modell 429, also der 3M-Klassiker. Vorher hat man das auch als Militärlieferant, hatte man das ausgesourced, jetzt baut 3M die nun selber. Das ist so ein Klassiker. Am 15. Januar 1962 demonstrierte Appledores Team den ersten Overhead-Projektor aus 3M-Eigenproduktion mit der neuen Fresnel-Scheibe, der im Sommer 1963 in Produktion ging. Und weil 1957 auch gerade das erste nationale Federal Aid to Education Programm angelaufen war, schossen die Verkaufskurven durch die sprichwörtliche Decke und der Overhead-Projektor eroberte die Klassenzimmer. Was darauf folgte, waren umfangreiche Debatten um die Mediatisierung des Unterrichts, die eben zu einer Archäologie unserer Diskussion um PowerPoint taugen dürften. Ich nenne nur einige Buchtitel, Sie können den Overhead immer durch PowerPoint eigentlich ersetzen, etwa Morton Schulz, The Teacher and Overhead Projection, Englewood Cliffs 65, oder von einem gewissen Croker, nicht der Croker, A Survey of Overhead Projectors, Educational Foundation for Visual Aids, vom Nationalen Komitee für Audiovisuelle Pädagogik in London 69, oder für Deutschland Bauer und Fischer, Wir lernen mit dem Overhead-Projektor 1973, oder Allendorf und Wiese, Taschenbuch der Overhead-Projektion, Beiträge zu einer Didaktik und Methodik des Overhead in Unterricht und Ausbildung. Nicht minder wichtig waren die Vorlagen für Unterrichtseinheiten, die als Foliensets für alle möglichen Fächer erhältlich waren. Ob modularisierte Lehreinheiten, die heute als Rettung oder Untergang der Universität verhandelt werden, oder Bulletlisten, die für Edward Tufte einen, Zitat, messbaren intellektuellen Schaden von 80% anrichten. Ob Interaktivität von Schülern, die zum Ausfüllen bestimmter Folien nach vorne geholt werden sollten, oder Interpassivität, die ein dekontextualisiertes und nicht mehr narratives Wissen erzeugt. Die Diskussionen waren alle schon mal da, vom Topos der Effektivitätssteigerung im Unterricht ganz zu schweigen. Etwas verändert sich jedoch, und das scheint mir ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, immer wieder kommen wird, etwas ändert sich bei der Zivilisierung einer Technologie, die für militärische Zwecke konzipiert wurde. Anders als in Kriegsspielen nämlich, geht es im Klassenzimmer nicht darum, gemeinsam etwas zu entscheiden. Das wäre ja noch schöner. Und es herrscht auch kein Zeitdruck, jedenfalls kein anderer als das Pausenklingeln. Schüler und Schülerinnen brauchen keine Medien, um sich unter zeitkritischen Bedingungen über ein gemeinsames Vorgehen zu einigen oder die Konsequenzen eines hypothetischen nuklearen Ernstfalls zu visualisieren. Und das würde in etwa bedeuten, dass eine auf Effektivität getrimmte Infrastruktur importiert wird und dabei beim Import gerade jenen Kontext verliert, an dem sich ihre Effektivität bemessen ließ. Lassen Sie mich jetzt zweitens in den Bereich des Digitalen und näherhin in die Vorgeschichte von CSCW wechseln, um dort mit einigen, glaube ich, sehr bekannten Kronzeugen auf einen ganz ähnlichen Umstand hinzuweisen. Der erste Hinweis bezieht sich auf Edward Tufteys scharfe Kritik der allgegenwärtigen Bulletlisten, aus denen er den Wegfall jeden Kontextes und das Ende jeden narrativen Zusammenhangs konstatiert, innerhalb dessen Wissen erst Sinn macht. Eine Zitat, deeply hierarchical single-path structure diene als model for organizing every type of content. Nur, dass das nach Tufte eben nicht jeder Content so gut verträgt. Das können vor allem Geisteswissenschaftler nachvollziehen, die nicht nur seit einigen Jahren unter dem Stichwort einer Poetologie des Wissens die Unvorgänglichkeit von Inhalten behaupten, sondern eine sehr lange Tradition der Identitätsästhetik von Inhalt und Form haben. Die interessante Frage scheint mir, ob und wann eigentlich eine Universalisierung bestimmter Darstellungsformen gedacht wurde. Ein für die Computergeschichte ganz entscheidender Moment ist sicher Douglas Engelbarts Online System oder NLS. Engelbart hatte zu seiner Arbeitsumgebung eine ganze Theorie der Kulturtechnik mitgeliefert, die im sogenannten HLAMT-System kulminiert. H-LAM-T. Sprich, Intelligenz ist nichts rein Menschliches, sondern nach Engelbart ein Komposit aus Menschen, also H, mit Sprachen, so L, ihren Artefakten A, ihren Methoden M und deren Zusammenspiel trainiert wird, also über den Nenner T geschrieben. Das wäre erstmal nur eine Lektüre-Empfehlung für all diejenigen, die glauben, Bruno Latour hätte die heterogenen Kollektive erfunden. Darunter liegt jedoch eine Annahme, die für uns interessant ist. Aufgabe aller Augmentierungen, so Engelbarts Oberbegriff, Aufgabe dieser Augmentierungen sei es, komplexe Prozesse so zu zerlegen, dass sie lösbar werden. Ich zeige Ihnen nur mal, um einen Eindruck von Engelbarts eigenem Schreiben zu bekommen, den Anfang des Aufsatzes, dieses berühmten Aufsatz Research Center for Augmenting Human Intellect, und sehen, dass schon die Summary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte hat mit 5 Gliederungsebenen. Das ist nur die Summary, es geht noch viel tiefer. Oder präziser, jeder Denkprozess, so Engelbart, sei aus Unterprozessen oder Subroutinen zusammengesetzt, aus denen er vollständig expliziert werden kann. Und das gelte für Menschen ebenso wie für Artefakte. Vom Tintenstrich zum Buchstaben zum Text etwa gibt es kein Maßstabsproblem. Und auch der Mensch sei eine Sammlung von Routinen, eine Summe von Process Capabilities. Darin ist er, und hier scheint mir Licklider's, Engelbarts Denken tief von kybernetischen Analogieschlüssen imprägniert, darin ist der Mensch ein Ebenbild des Computers und umgekehrt. Das heißt also, dass das menschliche Denken im Modell eines Programms von Subroutinen und Sprüngen gedacht wird. Wir haben es also mit einer zutiefst kartesianischen Auffassung zu tun, dass Probleme durch Zerlegung lösbar sind, wobei nach dem Optimalitätsprinzip der Mathematik gilt, dass die Summe optimaler Teillösungen auch eine optimale Gesamtlösung ergibt. Dementsprechend sind alle Texte, die in Engelbarts NLS geschrieben werden sollen, extrem fein und tief gegliedert und können als Baumstruktur von jenen auf- und zugeklappt werden, die es genauer wissen wollen. Der Punkt ist nur, dass das nicht immer gilt, dass aber auch Engelbarts System nicht für alle gedacht war. Engelbarts Voraussage, ein Zitat, tremendous increase of augmentation durch die Möglichkeit externer, automatisierter Symbolmanipulation, sprich durch Computer, bezieht sich auf Arbeitsgruppen, die Probleme zu lösen haben, die erstens zerlegbar sind und bei denen zweitens das Optimalitätsprinzip gilt. Ich zeige Ihnen hier nur ein Beispiel, Engelbarts eigene Gruppe, wo jeder seinen Bildschirm hat, sie arbeiten, also präsentieren sich gegenseitig auf diese Bildschirme und arbeiten gemeinsam an Problemen, die eben hauptsächlich ingenieurstechnischer Natur sind. Es geht natürlich auch über interessante Mischungen, also hier auch an, das ist jetzt nicht Engelbart selber, aber aus dem NLS-System, zum Beispiel mit Video-Overlay. Also man kann in Konferenzen sein eigenes Gesicht über die Präsentation lagern. Man kann sich zusammen darüber unterhalten. Also eine Mischung aus Videotelefonie und PowerPoint. Noch deutlicher wird dies bei Joseph Licklider. Licklider beginnt seine Argumentation damit, dass die Shannon'sche Kommunikationstheorie unzureichend sei, weil Menschen nicht Daten austauschen wie Geräte und Kommunikation nicht einfach die verlustfreie Übertragung von Informationen sei. Also Licklider schreibt halt irgendwie, also Kommunikation ist nicht, dass ich vorher was weiß, was ich nachher nicht gewusst habe, so einfach ist es nicht. Vielmehr sei Kommunikation als Prozess zu verstehen, innerhalb dessen mentale Modelle, Mental Models, moderner wird man sagen Konstruktionen, gegeneinander abgeglichen werden. Das ist eine kleine Illustration aus dem Aufsatz von Licklider von 1968 zu sehen. Also diese Models in Mind, die dann abgeglichen werden, da kommen teilweise eben seltsame Sachen raus. Wie diese Mischung aus Frau und Fahrrad oder Fahrrad mit Bikini. Und Sie sehen auch die Lücke, wo man jetzt irgendwie operieren muss, damit solche Dinge nicht passieren. Dabei gibt es Probleme, denn in menschliche Köpfe kann man nicht reinschauen. Die Modelle stehen nicht still, sondern verändern sich permanent. Sie sind nie exakt wiederholbar und sie sind gefühlsgesteuert. Gesellschaftlicher Zusammenhang entstehe, so Licklider, durch mediale Externalisierung und Abgleich solcher Modelle. Sie werden sozusagen konventionalisiert. Womit nebenbei deutlich wird, woher Theorien wie der radikale Konstruktivismus historisch so kommen. Und eben da eröffnet der Computer nun ganz neue Möglichkeiten als, Zitat, plastic or moldable medium that can be modeled as a dynamic medium, ist er in ganz einzigartiger Weise geeignet, anderen zu präsentieren, wie man sich etwas vorstellt. Und er erlaubt es ebenfalls in ganz einzigartiger Weise, eine gemeinsame Vorstellung von etwas zu erarbeiten. Den Musterfall, und das ist der Anschluss an Engelbart, den Musterfall dafür bildet auch hier die Projektbesprechung, das Technical Project Meeting, bei dem verschiedene Leute mit verschiedenen Vorstellungen oder Modellen zusammenkommen und sich am Ende auf eine gemeinsame Vorstellung geeinigt haben müssen. Auch das ist eine Illustration aus Licklider's Text von 68, der eine Gruppe von Brückenbauern darstellt, obwohl im begleitenden Text die Rede von taktischen Gefechten ist. Dabei macht einer seine Präsentation auf dem großen Screen und die anderen können auf ihren vernetzten Rechnern daran mitarbeiten, etwas nachschlagen, Verbesserungen einbringen, möglicherweise, das ist mir nicht ganz klar, sogar ihre Vorschläge auf den großen Bildschirm rüberschieben. Dadurch entstehe also etwas ganz anderes als jetzt zum Beispiel unsere Situation mit PowerPoint, wo ich rede und Sie können gar nichts daran mitmachen. Dadurch entsteht nicht nur eine, Zitat, höhere Creativity, mit explizitem Verweis auf Engelbart in der Fußnote, sondern der Computer bekommt die Rolle eines Switch oder Interactors, also eines Verschalters, der die Art der gemeinsamen Arbeit an Modellen revolutionieren soll. Dabei gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass Modellierung eines der Leitkonzepte der 60er war. So hatte Abraham Moles 1958 geschrieben, dass ein Phänomen verstanden sei, sobald es modellierbar sei, und hatte die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts als Wissenschaft der Modelle ausgerufen. Die Rolle des Computers bei Licklider ist darum eingebunden in eine Art von Kommunikationsutopie. In der vernetzten grafischen Arbeitsumgebung werden die Models in Mind gewissermaßen greifbar, sichtbar und gemeinschaftlich bearbeitbar. Die interaktive Präsentation in der Arbeitsgruppe ist geradezu das Emblem der Zeitstruktur technischer Moderne, die sich als Zukunftshorizont von Problemen und ihren Lösungen bestimmen. Und eine solche Präsentation ist eben was ganz anderes als eine PowerPoint-Show vor schweigend zuhörendem Publikum. Dies gilt auch, sobald etwa die Ökonomie als technisches Problem begriffen wird. Sie sehen hier, ich gehe jetzt nicht darauf näher ein, jenen legendären Kontrollraum, den Stafford Beer mit Hilfe des Designers Guy Bonsiepe um 1970 in Santiago installierte, um von dort aus mit Computerhilfe die Volkswirtschaft Chiles zu steuern und den Pinochet-Putsch zu verhindern. Und Sie sehen, also der Präsentationsscreen, das ist der große, und dann gibt es noch drei kleine Präsentationsscreens für die Gruppenarbeit. Man kann dann die Sessel in diese Richtung drehen. Dazu gibt es Präsentationsfolien, zum Beispiel der aktuellen Wirtschaftsdaten oder die Mechanismen erläutern. Da ist eine Bulletlist, das ist eine Übersichtsfolie, mit der man auf bestimmte andere Folien zugreifen kann, die noch nicht in Echtzeit erzeugt werden konnten. Das sind keine Rechnerfolien, sondern die gemalt wurden und auf Dias belichtet wurden. Also es gab ein Team von Folienmalern im Hintergrund, die die aktuellen Wirtschaftsdaten am Rechner abgerufen haben, gemalt, abgelichtet, wieder in den Raum gegeben haben. Das sind auch Entwürfe von Guy Bonsiepe, die schon eine gewisse Ähnlichkeit mit aktuellen PowerPoint-Folien haben. Und die kleinen Symbole hier verweisen, ich zeige Ihnen eine Großaufnahme des Sessels, man konnte die Präsentation aus dem Sessel bedienen. Also je nachdem, welche Kombi von Symbolen man drückt, kam die Folie. Die drei oberen, damit konnte man aussuchen, auf welchem Screen die Folie erscheint. Man konnte also, während jemand präsentiert, konnte man auf dem großen Schirm präsentiert, konnte man auf dem unteren Schirm, konnte man sich selber schon mal eine andere Folie raussuchen und dann hochschieben auf den großen und sagen, die Sache sieht ganz anders aus, ich habe hier noch was gefunden. Die Vorstellung, die den Lickladerschen Brückenbauern sehr nahe ist, lautet, dass die Regierenden in den sieben Sesseln sitzen und für ihre Besprechung und Entscheidung die vier Screens benutzen. Mit den Bedientasten in den Armlehnen und so weiter konnte dann eben ausgewählt und auf Schirme projiziert werden. Auch hier geht es also darum, innerhalb einer Gruppe interaktiv Entscheidungen zu treffen, an denen eine Simulationsumgebung und ein Präsentationssystem mit Datenbankzugriff beteiligt ist. Es gäbe also zwei Dinge festzuhalten aus diesem zweiten Abschnitt. Erstens, dass die frühen Arbeitsumgebungen innerhalb eines epistemologischen Rahmens gedacht werden, der ein elementarisierbares, hierarchisches, rekursives Wissen und Denken annimmt und Phänomene der Gestalt, der Narration und der Assoziation wenig Aufmerksamkeit schenkt. Zweitens, dass Präsentationen hauptsächlich im Rahmen von Entscheidungsprozessen thematisiert werden und dabei weniger als Repräsentation eines bereits vorhandenen Wissenskonvoluts gedacht werden, sondern als formbarer Bestandteil eines interaktiven Prozesses der Modellfindung. Und von hier aus könnte sich auch die Problematik des Übergangs etwa in den pädagogischen Kontext erschließen, die also ja von 3M forciert wurde, bei dem nun erstens auch jeder andere Content, also nicht nur ingenieurstechnischer, jeder andere Content in ein Format gebracht wird, das historisch doch nur in bestimmten Kontexten, also etwa Wirtschaft und Ingenieurswesen, Sinn machte. Und indem es zweitens nichts mehr interaktiv zu entscheiden und herzustellen gilt, sondern nur etwas interpassiv zu vermitteln und zu lernen gilt. Nicht umsonst haben sich die Projekte einer Pädagogik des Computerzeitalters gerade nicht an Präsentations- oder CSCW-Techniken festgemacht, sondern an der Frage der Interaktivität und des Programmierens. Seema Papers berühmtes Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas spart den gesamten Bereich der Präsentation aus. Nur der Fernseher kommt mal vor, als altertümliches Modell von Lehre, das noch immer auf Erklärung von vorhandenem Stoff setzt. Dagegen sei der Computer, so Papert, und zwar vor allem im Modus des Programmierens und Debuggens, also der Arbeit an Modellen, in der Lage, die Piagetische Trennung von konkretem und formalem Wissen zu unterlaufen und Kinder zu Epistemologen zu machen. Das Projekt einer Pädagogik des Informationszeitalters handelt bei Papert davon, einen Rahmen für Thinking about Thinking und Learning about Learning zu schaffen. Es handelt vom Computer als Object to think with und gerade nicht von anschaulichen Folien und Vermittlung. Lassen Sie mich jetzt im letzten Schritt, es ist nicht mehr lang, im letzten Schritt die beiden historischen Fäden von Overhead und CSCW etwas zusammendrehen. Ich hoffe, das Folge ist nicht allzu bekannt und langweilig. Vielleicht wäre zuerst zu konstatieren und auch von jemand Berufenerem mal zu untersuchen, inwiefern sich in den 60er und 70er Jahren die Unternehmenskommunikation verändert hat. Das heißt, inwiefern, das wäre meine Vermutung, Leute miteinander zu tun hatten, die unterschiedliche Sprachen sprechen und im Zeichen von Teamwork aus verschiedenen Abteilungen zusammenkommen müssen und inwiefern man dann dabei dem Visuellen besonders vertraute. Schon aus Kostengründen gehörte der Sieg dabei erstmal nicht der Engelbart-Licklider'schen Variante mitdenkender, symbiotischer oder kollegialer Maschinen, sondern stumpfsinnigen Zeigegeräten. Allein im Jahr 75, so berichtet jedenfalls Alan Parker im New Yorker, wurden in den USA 50.000 Overhead-Projektoren verkauft. Im Jahr 85 war der Siegeszug noch immer nicht gebrochen und die Zahl belief sich auf 120.000 pro Jahr. Ihr Vorteil gegenüber professionellen 35mm Dias war klar. Alles, was man auf jene Kopierer legen konnte, die Xerox seit den frühen 70ern durch sein Leasingmodell in alle Büros gebracht hatte, war binnen Sekunden auf Overhead-Folie zu übertragen, auch wenn es dann nicht gerade überzeugend aussah. Abhilfe schaffte eine Hackerlösung 1981 durch einen Mathematiker und Kryptografen namens Whitfield Diffie, der bei Bell Northern Research in Mountain View, California arbeitete und der ein Programm schrieb, mit dem sich mehrere Boxen mit Text erzeugen und ausdrucken ließen, um dann an Grafiker weitergegeben zu werden, die entsprechende Präsentationsdias erzeugen sollten. Das inspirierte eben den allseits bekannten Bob Gaskins, der damals ebenfalls bei Bell Northern Research arbeitete und ausgerechnet aus einer Familie stammte, die mit industriellem Fotobedarf handelte, und das spricht auch mit Overhead-Materialien. Der Rest ist bekannt. Gaskins gründete Forethought Incorporated und entwickelte ein Programm namens Presenter, das 87 von Microsoft geschluckt wurde und unter dem Titel PowerPoint 1.0 für Apple Macintosh auf den Markt kam. Was die Allgegenwart von Laptops und Beamern aber leicht vergessen lässt, ist, dass PowerPoint selbst erstmal kein Präsentationsprogramm war, sondern ein Tool, um schwarz-weiße Folien für Overhead-Projektoren zu erstellen. Also entweder zum übers Ausdrucken und Kopieren oder gleich über den 84 marktreifen Apple Laserwriter. Und damit spielt noch eine ganz andere Vorgeschichte in das Konzept von PowerPoint hinein, nämlich die der professionellen Overhead-Folienherstellung. Glaubt man der Firmengeschichte von Genie Graphics, so erging in den frühen 1970ern ein Großauftrag der NASA an General Electric mit der Weisung, ein System zu entwickeln, das mit wenig Aufwand Tausende von Grafiken für das Astronautentraining produzieren konnte. General Electric produzierte eine Kombination aus Grafik-Workstations und Filmbelichtern und lagerte diese Produktlinie 79 unter dem Namen Genie Graphics aus. Wenige Jahre später, also Mitte der 80er, hatte Genie Graphics schon 23 Produktionsstätten mit professionellen Designern, die Dias und Folien für so ziemlich alle Fortune 500 Firmen herstellten. Und irgendwie scheint es dazu gekommen zu sein, dass Genie Graphics auch die ersten Templates für Bob Gaskins und das kommende PowerPoint entwickelte. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass 1988 eine Arbeitsstunde bei Genie Graphics $240 kostete. Und das 1988 war zufälligerweise auch das Jahr, in dem PowerPoint 2.0 herauskam, das neben so schönen Funktionen wie Send to Back, Bring to Front oder Import Postscript noch einen viel interessanteren Menüpunkt besaß, nämlich Send to Genie Graphics im Dateimenü. Microsoft warb folgerichtig damals damit, dass man nun bei Genie Graphics aus den eigenen Folien 35mm Dias in Farbe oder eben Overhead-Folien herstellen lassen könnte, womit sofort die ganze Metaphorik von PowerPoint einleuchte. Also man spart die $240 pro Arbeitsstunde, sondern macht das selber und sendet das dann an Genie Graphics. Das stimmte wie so vieles natürlich nicht. Ein ganzes Jahr lang bastelten Genie Graphics angestellt die eingesandten Folien einfach nach. Es gab keine Brücke irgendwie aus PowerPoint auf den Belichter. Das ging ziemlich gegen die Berufsehre der Leute. Und währenddessen hat also die Entwicklungsabteilung unter Hochdruck dann gearbeitet, dass das wirklich klappt. Es ging dann ab 89, gab es eine wirklich automatisierte Lösung. Die Moral der Geschichte, und das wäre das Ende des dritten Punkts, lautet also zugespitzt, dass PowerPoint kein Präsentationstool war, sondern ein Frontend für Overhead- und Diaprojektoren, mit dem sich bei Genie Graphics Geld sparen ließ. Wann diese Situation sich wandelte und PowerPoint autonom wurde, lässt sich halbwegs an der Geschäftsbilanz von Genie Graphics ablesen, die 1994 am Rande des Ruins war und ausgerechnet von einem LCD-Hersteller, nämlich Focus Systems, aufgekauft worden. So, welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Ich bin gleich am Ende. Drei Punkte. Und es sind eher Fragen und Anregungen als große Thesen. Erstens waren mehrere Kontextwechsel zu beobachten. Von der Folie als Kriegsspielmaterial zur Folie als zentralem Element computergestützter Gruppenarbeit, zur Folie als Illustration und Argumentationshilfe bei ganz normalen Vorträgen. Im historisch-funktionalen Vergleich war die Folie dem Spielbrett oder dem architektonischen Plan erheblich näher als dem Dia. Also ich zeige Ihnen nur kurz am Rande, das sind Douglas Engelbarts eigene Folien, die sehr gespalten sind. Also das ist sozusagen die Folien zur Erläuterung des NLS-Systems, die sind professionell angefertigt worden und ich glaube auf 35 mm Dias gemacht worden. Und das sind die Folien, die im NLS, in der NLS-Gruppe intern benutzt werden. Man sieht, die sind auf dem eigenen Rechner erzeugt worden, wahrscheinlich über einen 3M-Kopierer auf Folie gebracht worden. Optimal wäre natürlich in Echtzeit, das auf dem Schirm zu erzeugen, da macht aber die Grafik, glaube ich, noch etwas Probleme. Wir sehen den Planunterschied. Die Frage, die sich aufdrängt, lautet also, was passiert, wenn die Folie ihren Entstehungskontext verlässt, indem sie einerseits als Werkzeug gedacht war, mit dem man schneller Entscheidungen abwägen und treffen kann, oder andererseits als dynamisches Medium, mit dem man in einer Arbeitsgruppe Modelle kommuniziert und verhandelt. Oder präziser, um es nochmal zu wiederholen, was passiert beim Wechsel in einen Kontext, wie insbesondere die Geisteswissenschaften, in denen gar nichts unter Zeitdruck entschieden werden muss und in denen CSCW eigentlich keine Rolle spielt. Und die schlichteste und klassischste Antwort wäre, Folien erzählen von nichts anderem als von Folien. Zweitens, aber sie tun dies, und das wäre eben der zweite Punkt, natürlich in ihrem ganz eigentümlichen Format, und das heißt in den von Tafti so schön ausgemessenen Möglichkeiten dessen, was bei einer bestimmten Auflösung auf eine Folie passt und was die Gattungskonvention à la Templates so vorgeben. Das heißt, es geht um kurze Textausschnitte, Zitate, Gliederungspunkte, manchmal sogar Bilder. Folien folgen dem Prinzip der Zerlegung, das ich bei Engelbart als Cartesianismus markiert habe. Und gerade das widerspricht dem geisteswissenschaftlichen Vortrag, der vom narrativen eher als vom denotativen Wissen lebt. Spätestens seit den Arbeiten von Certeau, Rancière oder Hayden White ist immer wieder konstatiert worden, inwiefern jeder Versuch, sich der Narration zu entziehen, ihr doch nie entkommt und die Erzählung stets erst erfindet, was ein Faktum ist. Wenn es stimmt, dass mit dem Hammer in der Hand jedes Problem wie ein Nagel ausschaut, dann wird die Illusion der Faktizität noch gehörig wuchern. Und damit kommt PowerPoint einem Trend entgegen, die Effizienz der Geisteswissenschaften in Kategorien eines dekontextualisierbaren, modularisierbaren und quantisierbaren Wissens zu bemessen. Deswegen gehört die Benutzung von PowerPoint auch zum guten Ton innerhalb einer Zwangskultur von E-Learning in eben jenen Bereichen, in denen es, anders als in vielen Feldern der Natur- und Ingenieurswissenschaften, eben keinen Sinn macht. Ich zeige Ihnen hier noch zum Abschluss einen meiner Lieblinge aus der PowerPoint Anthology of World Literature. Also das ist Hamlet in der Pro- und Con-Folie. Es gibt da noch etliche andere, also auch Lolita und so, wunderbare Dinge. Also das macht wenig Sinn. Drittens und letztens aber gibt es ja vielleicht auch Hoffnung und nicht bloß, weil 30 Millionen täglich neu erstellter PowerPoint-Präsentationen sich nicht irren können. Nimmt man das eingangs erwähnte Emergenzkonzept ernst, dann ist mit Laptop, PowerPoint und Beamer ein Medienverbund entstanden, der mehr ist und andere Eigenschaften entwickelt als seine Komponenten und die Kontexte, aus denen er hervorgegangen ist. Möglicherweise ist die ganze Sache so vielfältig, dass wir noch gar nicht wissen, was uns überhaupt bevorsteht und vielleicht der Ausdifferenzierung eine Chance geben sollten. Und dann könnte sich ja zeigen, dass der Sonderfall gerade nicht darin besteht, besonders zu sein, sondern Verschiedenes sein kann. Medium für Hausmitteilung, wie ich von Klaus Noppenal gelernt habe, oder kunsthistorische Doppelprojektion, Business Talk oder Stegreiftheater wie beim Karaoke, Zeichenprogramm oder Architekturvisualisierung. Und ich hoffe, dazu kommen wir heute noch. Herzlichen Dank.